Delaware Court of Chancery. Am 10. Juli 2022 stellte Bill Savitt sich Musks Anwälten mit einem knapp gehaltenen Brief von 3 Absätzen vor. Die Vereinbarung ist nicht gekündigt, schrieb er Ringler. Musks Ausreden seien genau das, so Savitt weiter, Ausreden. Unterdessen hatten Twitters Entwickler sämtliche Zugriffe auf die Firehose-Daten überwacht und registriert, welche Abfragen Musk seine Anwälte und Entwickler durchführen ließ. Sein Verhalten ließ bei Twitter alle Alarmglocken schrillen. Obwohl Musk den Deal angeblich abgesagt hatte, führte sein Team weiterhin Tausende von Abfragen mit den Daten durch. Die fortgesetzte Auswertung war aus Sicht der Twitter-Mitarbeiter extrem beunruhigend. Falls der Deal tatsächlich abgesagt wäre, hätte Musk kein Interesse mehr an Twitters Daten und User-Profilen haben dürfen. Stattdessen hatte er noch mehr Abfragen durchgeführt. Nachdem er im April in einem Gespräch mit Agrawal darüber nachgedacht hatte, eine konkurrierende Plattform zu gründen, entstand jetzt bei Twitter der Eindruck, dass Musk möglicherweise die Absicht hatte, Twitters geschützte Daten für diesen Zweck zu nutzen. Die Anwälte von Twitter neigten indes weniger zu Verschwörungstheorien. Für sie deuteten die Abfragen darauf hin, dass Musk zwar behauptete, das Bot-Problem sei außer Kontrolle geraten, um das als Vorwand zu benutzen, sich aus der Übernahme zurückzuziehen, dass er aber noch keinen stichhaltigen Beleg für diese Behauptung gefunden hatte. Offenbar versuchte er also immer noch, seine Entscheidung zu rechtfertigen, was darauf hindeutete, dass er wahrscheinlich wusste, wie schwach seine Argumente waren. Savitt reichte Twitters Klageschrift am 12. Juli beim Delaware Court of Chancery ein. Das Dokument war vernichtend und ließ den angestauten Frust eines Boards und eines Managements erkennen, dem monatelang ein Maulkorb verpasst worden war. Musk weigert sich, seine Verpflichtungen gegenüber Twitter und Twitters Aktionären zu erfüllen, weil der von ihm unterzeichnete Vertrag nicht mehr seinen persönlichen Interessen dient, hieß es in der Klage. Und weiter? Musk scheint zu glauben, es stünde ihm, im Gegensatz zu allen anderen Parteien, die Delawares Vertragsrecht unterliegen, frei, es sich anders zu überlegen, das Unternehmen in den Ruin zu treiben, seinen Betrieb zu stören, den Shareholder Value zu vernichten und dann einfach zu gehen. In dem 62-seitigen Dokument wurde dargelegt, was das Board und die Anwälte von Twitter für die wahren Motive hielten, die hinter Musks Rückzieher steckten. Finanzielle Verluste, die durch den Kurssturz der Tesla-Aktie entstanden waren. Savitt zerriss Musks Bot-Besessenheit in der Luft und nannte sie ein Paradebeispiel für Heuchelei. Musk sagte, er müsse das Unternehmen privatisieren, weil andernfalls seiner Meinung nach das Löschen von Spam wirtschaftlich nicht praktikabel wäre, schrieb Savitt. Und weiter? Als allerdings der Aktienmarkt nachgab und der Deal zum fest vereinbarten Kaufpreis weniger attraktiv wurde, änderte Musk seine Darstellung und verlangte plötzlich eine Bestätigung, dass Spam kein schwerwiegendes Problem auf Twitters Plattform sei und behauptete, er müsse unbedingt eine Prüfung durchführen, auf die er vorher ausdrücklich verzichtet hatte. Musk tat die Sache ab, als sei es schon immer ein Teil seines Masterplans gewesen, verklagt zu werden. Er twitterte ein Meme, das ihn lachend zeigte. Erst sagten sie, ich sei nicht in der Lage, Twitter zu kaufen, dann wollten sie die Bot-Daten nicht rausrücken, hieß es in der Bildunterschrift. Und jetzt wollen sie mich vor Gericht zwingen, Twitter zu kaufen. Jetzt müssen sie die Bot-Daten vor Gericht offenlegen. Seine Fans nahmen es ihm ab. Für sie war völlig klar, dass ihr Held vierdimensionales Schach spielte, indem er Twitter dazu verleitete, ihn zu verklagen, um sie dann in die Falle der Offenlegungspflicht zu locken. Aber Musk wollte wirklich aus dem Deal aussteigen und erhielt die Klage für eine Trotzreaktion der renitenten Twitter-Manager. Musk schob die ganze Sache von sich und überließ den Kampf Alex Spiro, seinem mit allen Wassern gewaschenen Staranwalt. Doch im Chancery Court galten andere Regeln als vor den Bundesgerichten, in denen Spiro einige Siege für Musk errungen hatte, und in Delaware ging alles sehr schnell. Zu seiner Unterstützung bildete Spiro ein eigenes Team von Experten, die sich mit dem Delaware Court of Chancery auskannten. Dafür berief er Andrew Rossman, einen Anwalt aus seiner eigenen Kanzlei, der Erfahrung mit dem Billigkeitsgericht hatte, sowie Ed Micheletti, einen Chancery Court-Veteranen der Kanzlei Skadden, der schon andere hochkarätige Fälle von geplatzten Übernahmedeals betreut hatte. Micheletti hatte Toys R Us bei Sammelklagen von Aktionären gegen die fremdfinanzierte Übernahme im Jahr 2005 vertreten und schon vor Strine Plädoyers gehalten, als dieser noch einer der stellvertretenden Vorsitzenden des Gerichts war. Michelettis Argumentation war klar. Twitter werde von kompletten Idioten geführt. Sie hätten keine Ahnung, wie sie ihre User richtig zu zählen hatten, wodurch ihre Statistiken über die Anzahl der Bots auf der Plattform unzuverlässig und völlig unbrauchbar seien. Und, schlimmer noch, sie hätten böse Absichten. Sie wüssten, dass ihre Zahlen falsch seien. Doch anstatt das Problem zu beheben, hätten sie sich große Mühe gegeben, es möglichst lange vor Musk zu verheimlichen. Musk war entsetzt, als er erfuhr, wie dürftig die Vorgehensweise bei Twitter war, schrieb Micheletti am 15. Juli in einer Antwort auf Twitters Klageschrift. Und weiter? Menschliche Content-Prüfer zogen zufällig ausgewählte Stichproben von 100 Accounts pro Tag, weniger als 0,00005% der täglich aktiven User, und wendeten unbekannte Standards an, um fast 3 Jahre lang für jedes Quartal irgendwie zu dem Ergebnis zu kommen, dass weniger als 5% der Twitter-User gefälschte bzw. Spam-Accounts seien. Das war's. Keine Automatisierung, keine KI, kein maschinelles Lernen. In dem Schriftsatz wurde Twitter so dargestellt, als sei die Firma nur dem Namen nach ein Technologieunternehmen. Laut Micheletti wählte Twitter einfach jeden Tag nach dem Zufallsprinzip 100 Accounts aus, die dann von einem einfältigen Kaugummi-kauenden Prüfer angestarrt und als echte User durchgewinkt wurden. Twitters Mangel an wissenschaftlicher Rigorosität und technischer Kompetenz, so der Anwalt, habe das Fundament von Musks Businessplan untergraben. Musk wolle Spammer loswerden, indem er die Identität von Usern bei der Registrierung überprüft und ihnen dann Abos verkauft, um auf diese Weise Twitter weniger abhängig von Werbeeinnahmen zu machen. Doch dieser Businessplan könne nur funktionieren, wenn die User echt seien. Bots würden keine Abogebühren zahlen. Musks ständiges Gestänke gegen das Twitter-Management schade dem Unternehmen nicht, sondern diene vielmehr dessen wirtschaftlichen Interessen, legte Micheletti dar. Mit dem Humor eines Bots behauptet Twitter, Musk würde dem Unternehmen schaden, schrieb er. Und weiter? Dabei ignoriert Twitter, dass Musk der zweitgrößte Aktionär des Unternehmens ist und für ihn aus wirtschaftlicher Sicht weit mehr auf dem Spiel steht als für Twitters gesamtes Board of Directors. Abgesehen von seinen Sticheleien gegen das Twitter-Board, verfolgte Micheletti mit seinem Schriftsatz noch ein anderes Ziel. Er bat darin den Richter, das Verfahren bis zum Februar zu vertagen. Das, so behauptete er, würde Musk genügend Zeit geben, dem Bot-Problem auf den Grund zu gehen. Dagegen drängte Twitter darauf, das Verfahren möglichst schnell durchzuziehen und verwies auf den vertraglich vereinbarten Stichtag, um den Deal abzuschließen. 24. Oktober. Beide Seiten wussten, dass Musks einzige Möglichkeit, um aus der Übernahmevereinbarung herauszukommen, darin bestand, die ihm zugesagten Kredite verfallen zu lassen. Dann konnte er die 1 Milliarde Dollar Ablösesumme zahlen und die Sache wäre für ihn erledigt. Die Kreditzusagen galten bis April 2023. Mit seiner Forderung, das Verfahren bis in den Februar zu vertagen, wollte Musk Zeit schinden, was Savitt keinesfalls zulassen konnte. Musk sollte jedoch bald eine Lektion darüber erteilt bekommen, wie der Chancery Court arbeitet. Dessen Vorsitzende, Kathleen McCormick, hatte die Klage von Twitter erwartet. Die 43-Jährige, die ihr dichtes braunes Haar in Schulterlänge trug, hatte die Schlagzeilen über Musks Zänkereien mit Twitter verfolgt und wusste, dass der Streit über kurz oder lang an ihrem Gerichtshof landen würde. Sie hatte sich sogar unter einem Pseudonym einen Lurker-Account bei Twitter eingerichtet, den sie hin und wieder nutzte, um durch Twitters neueste Mitteilungen zu scrollen. Als Twitter die Klageschrift einreichte, druckte ihre Sekretärin sie aus und legte sie auf McCormicks Dokumentenablage für eingehende Papiere. »Hier ist der Schriftsatz«, sagte die Sekretärin, ohne erklären zu müssen, um welchen Fall es ging. McCormick, die erste weibliche Vorsitzende des Gerichts seit seiner Gründung, übernahm selbst die Aufsicht über den Twitter-Fall und folgte damit einer Gerichtstradition, der zufolge der oder die Vorsitzende die schlagzeilenträchtigsten Fälle selbst übernahm und weniger problematische Verfahren den 6 Stellvertretern überließ. Bis zum Sommer war das kleine Gericht in Delaware bereits mit 9 Fällen weit mehr als ausgelastet, aber der Twitter-Fall erforderte aufgrund seiner Dringlichkeit bevorzugte Behandlung. Obwohl sie am 17. Juli an Covid-19 erkrankte, ließ McCormick sich nicht außer Gefecht setzen. Sie setzte ein virtuelles Hearing an und verkündete, der Prozess werde im Oktober beginnen. Dieses Datum wurde zu einem Fixpunkt für alle Beteiligten. Für die Anwälte war es der späteste Termin, bis zu dem sie ihre Behauptungen erhärten mussten, und sie begannen, jede Person vorzuladen, die jemals bei Twitter gearbeitet oder mit Musk zu tun gehabt hatte. Für die Twitter-Belegschaft würde ihr Leiden spätestens an diesem Tag enden, zumindest wüssten sie bis dahin, wie die Sache vermutlich ausgehen würde. Einige begannen, sich auf andere Jobs zu bewerben, weil ihnen klar wurde, dass sie das Schiff verlassen wollten. Andere nahmen für den Herbst Urlaub, weil sie hofften, auf diese Weise dem ganzen Trubel um die Firmenübernahme entkommen zu können. Wie schon im April, als das Board die Giftpille aktivierte, um die Übernahme durch Musk zu verhindern, suchten Twitters Mitarbeiter auf der eigenen Plattform nach Informationen über die obskure Verfahrensordnung für Billigkeitsprozesse in Delaware und stießen dabei auf Berichte von Rechtsgelehrten und Prozessbeobachtern. Es würde keine Geschworenen und keine Zeugen geben, nur einen Sumo-Ringkampf zwischen den Anwälten der gegnerischen Parteien, nach dessen Ende McCormick über Twitters Schicksal entscheiden würde.